Zunächst einmal möchte ich mich herzlich bedanken für die Einladung und freue mich, heute so eine große Zahl von Besuchern zu sehen, die Interesse haben am spirituellen Leben. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches, weil wir in einer Zeit leben, die eigentlich für spirituelles Leben oder Religion im Allgemeinen recht wenig übrig hat. Die meisten Menschen sind leider damit beschäftigt, hauptsächlich ihren materiellen Neigungen nachzugehen und alle möglichen Dinge zu tun und anzustreben, die in erster Linie mit diesem Körper zu tun haben. Und nur sehr wenige erkennen auch die Notwendigkeit oder haben das Bedürfnis, etwas für ihre Seele zu tun. Das wollen wir heute bei dieser Gelegenheit wahrnehmen. Ich habe für heute, ihr seht, ein paar Bücher, die ich hier schon hingelegt habe, einen Text ausgesucht aus dem Srimad Bhagavatam, dem Bhagavata Purana. Vielleicht einige von Ihnen haben schon mal Vorlesungen aus diesem Werk gehört. Das Srimad Bhagavatam oder das Bhagavata Purana ist ein Teil der vedischen Literatur und es wird auch als die reife Frucht am Baum des vedischen Wissens sozusagen bezeichnet. Die vedischen Schriften sind die umfangreichsten religiösen Schriften und auch die ältesten religiösen Schriften, die es auf diesem Planeten gibt. Sie sind vor vielen tausend Jahren schon niedergeschrieben worden. Und der Autor oder der Verfasser dieser Schriften, nachdem sie für lange Zeit auf mündliche Weise überliefert worden sind, der sie dann in schriftlicher Form zusammengetragen hat, Srila Vyasadeva, der hat zum Schluss, nachdem all diese Schriften zusammengefasst worden waren, also die Veden, die Upanishaden, das Mahabharata, ist vielleicht einige von Ihnen ein Begriff, die Bhagavad Gita gehört auch als Teil oder als ein Abschnitt, ein Kapitel im Mahabharata. Zum Schluss hat er dieses Srimad Bhagavatam oder das Bhagavata Purana geschrieben. Und es wird als die reife Frucht am Baum des vedischen Wissens bezeichnet, weil es die Essenz aller vedischen Literatur wiedergibt. Und wirklich auf das Wesentliche kommt, was letzten Endes wichtig ist. Und gleichzeitig wurde es geschrieben, Purana bedeutet eigentlich alte Historien oder alte Geschichten. Die vedische Geschichtsschreibung unterscheidet sich von unserer westlichen Geschichtsschreibung, wie wir sie kennen, wie vom Geschichtsunterricht, dahingehend, dass es in dem Sinne keine chronologische Aufzeichnung gibt, aber es sind diejenigen Ereignisse, die im Laufe der Geschichte stattgefunden haben, aufgezeichnet worden, die für das Erinnern des Menschen von Nutzen sind, woraus man einen spirituellen Nutzen ziehen kann, wenn man diese Geschichten oder diese Wiedergabe, diese Erzählungen hört. Insbesondere für diejenigen, die vielleicht nicht solch ein intellektuelles Bedürfnis nach philosophischen Erkenntnissen haben. Es gibt Teile der vedischen Schriften, die sind sehr philosophisch und sehr prägnant, fast wie mathematische Formeln, aber in philosophischer Hinsicht. Und für die meisten Menschen, gerade in diesem Zeitalter, in dem wir jetzt leben, ist das Interesse dafür gar nicht vorhanden. Aber wir alle mögen es, gute Geschichten zu hören oder gute Geschichten zu sehen. Deshalb gibt es eine sehr umfangreiche Filmindustrie, die uns immer mit neuen Geschichten, interessanten Geschichten beliefert. Oder die Buchläden sind voll mit Tausenden und Abertausenden von Romanen und Erzählungen aus den verschiedenen Genres. Ob Krimi oder Science Fiction oder Liebesgeschichten und was weiß ich alles. Also das Bedürfnis nach Geschichten, gute Geschichten zu hören, ist da. Und letzten Endes ist der Grund, warum wir auch gerne diese Geschichten hören, ist nicht nur als Zeitvertreib, sondern im Wesentlichen suchen wir uns auch solche Geschichten aus, wo wir uns irgendwie auf irgendeine Weise selber wiederfinden, wo irgendetwas sozusagen, was wir vielleicht einen Mangel haben, wo wir eine bestimmte Sehnsucht haben, wo wir ein bestimmtes Interesse haben, wo wir uns in diesen Geschichten oder in diesen Romanen oder in diesen Filmen auf irgendeine Weise mit identifizieren können, wo wir uns selber wiederfinden. So in ähnlicher Weise gibt es auch eine transzendentale oder spirituelle Erzählliteratur, wo wir uns auf wunderbare Weise wiederfinden können und insbesondere in Bezug auf unsere spirituellen Sehnsüchte und unsere spirituellen Ziele. Und davon wollen wir heute mal etwas hören. Wir lesen in unseren Zentren oder auch zu Hause in unseren Familien jeden Tag in diesem Srimad Bhagavatam. So, diesen Vers Den haben wir heute Morgen in Hohenstein gelesen. Fand ich sehr interessant, deshalb wollte ich den mal vortragen. Das ist aus dem dritten Kanto dieses Srimad Bhagavatams. Die Geschichte, die da vorausgeht, das ist ein Yogi gewesen, Kadama Muni, der für viele Jahre meditiert hat, und zwar über 10.000 Jahre. Die Menschen in früheren Zeitaltern wurden viel älter als heutzutage. Auch in der Bibel finden wir solche Beschreibungen, dass in früheren Zeiten die Menschen 9.000 Jahre alt wurden. Und davor, in noch früheren Zeiten, wurden die halt noch älter. Und der hat halt für 10.000 Jahre meditiert und dann ist dem Krishna erschienen. Der Grund seiner Meditation oder was dann dabei herausgekommen ist, war, dass er sich eine, man höre und staune, eine gute Ehefrau wünschte. Und diese Segnung hat er dann auch bekommen in Form einer Prinzessin, Devahuti. Es hört sich jetzt erstmal sehr materiell an, aber wenn man die Geschichte weiter verfolgt, sieht man, dass da ein bestimmter spiritueller Zweck auch mit verbunden gewesen ist. Nämlich der Sohn von diesem Kadama Muni und dieser Devahuti ist dann ein großer Heiliger gewesen oder eine Inkarnation Krishnas, der sehr ausführliche und gute spirituelle Unterweisung gegeben hat. So, jetzt ist der Vishnu, Krishna, erschienen vor Kadama Muni und er spricht zu Kadama, nachdem der Kadama ihm seine Gebete dargebracht hat. Da heißt es, indem du mit allen Lebewesen Mitleid zeigst, wirst du Selbstverwirklichung erlangen. Indem du allen das Gefühl der Sicherheit gibst, wirst du dein eigenes Selbst sowie alle Universen in mir und mich in dir sehen. Es gibt zu all diesen Versen in diesem Srimad Bhagavatam sehr wunderbare Erläuterungen von unserem Spiritual Meister Srila Prabhupada, der diese Werke übersetzt hat. Ich lese vielleicht mal einen kurzen Abschnitt daraus vor. Da heißt es, es ist hier angedeutet, dass Kadama Muni vom Herrn beauftragt wurde, in seinem Haushalterleben sehr mitleidig und großzügig zu sein und in seinem entsagungsvollen Leben den Menschen Sicherheit zu geben. Ein Sannyasi, also jemand, der in der entsagten Stufe des Lebens ist, ist dafür da, die Menschen zu erleuchten. Er sollte reisen und von Haus zu Haus gehen, um jeden zu erleuchten. Der Haushälter wird durch den zaubergleichen Einfluss Mayas oder der illusionierenden Energie nur noch von Familienangelegenheiten in Anspruch genommen und vergisst seine Beziehung zu Krishna oder zu Gott. Wenn er in einem Zustand des Vergessens stirbt, ist sein Leben verdorben. Es ist daher die Pflicht des Sannyasis, hinauszugehen und die vergesslichen Seelen mit der Leuchtung über ihre ewige Beziehung zum Herrn aufzuwecken und im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen. Der Gottgeweihte sollte mit den gefallenen Seelen Erbarmen haben und auch ihnen die Sicherheit von Furchtlosigkeit geben. Sobald man ein Geweihter des Herrn wird, ist man davon überzeugt, dass der Herr einen beschützt. Die Furcht selbst fürchtet sich vor dem Herrn. Wovor sollte man sich also fürchten? Ich finde diesen Text besonders interessant, weil er spricht etwas an, was uns manchmal auch diejenigen, die auf dem spirituellen Pfad sich befinden oder mit spirituellen Dingen sich beschäftigen, oftmals so als Nebensächlichkeit oder als gar nicht so besonders wichtig erachtet wird. Jemand, der sich mit Yoga beschäftigt, ist heute wieder sehr prominent geworden. Ich bin in einer Firma, die meisten meiner Kollegen sind weiblichen Geschlechts und viele von denen beschäftigen sich auch, gehen auch zu Yogakursen und so weiter. Aber in erster Linie meistens für irgendwelche Ziele, die sich darauf beziehen, beispielsweise ja, mehr ausgeglichen zu sein oder gesund zu sein, einen gesunden Körper zu haben und derartige Ziele. Aber hier wird ein Wort benutzt, was sehr wichtig ist, und das heißt Selbstverwirklichung. Manche, die sich auch mit Yoga oder mit spirituellen Themen beschäftigen, die streben tatsächlich nach, nicht nur nach einer etwas, dass man sich ein bisschen besser fühlt und dass es einem ein bisschen besser geht, sondern die streben danach, selbstverwirklicht zu werden. Aber selbst dieses Wort Selbstverwirklichung kann man auf verschiedenen Ebenen betrachten. Manche meinen mit Selbstverwirklichung beispielsweise, dass jeder Mensch hat eine bestimmte Natur, eine bestimmte körperliche oder emotionale oder geistige Natur. Und ausgehend von dieser Natur haben wir halt bestimmte Fähigkeiten oder ein bestimmtes Potenzial. Und diese Selbstverwirklichung bedeutet dann sozusagen, dieses Potenzial, was in uns steckt, herauszubringen. Also wenn jemand beispielsweise eigentlich von seiner Natur her ein Künstler ist, aber er hat angefangen in seinem Leben, meinetwegen erstmal Physik zu studieren und irgendeinen Beruf auszuüben, dann sagt man, der kann eigentlich nicht so lange zufriedengestellt werden, bis er seiner Natur entsprechend oder seinem Potenzial entsprechend beschäftigt ist. Und wenn er das dann macht, irgendwann in seinem Leben, dann hat er Selbstverwirklichung erreicht. Aber in diesem Zusammenhang, wie das Wort Selbstverwirklichung hier gebraucht ist, hat es eigentlich noch eine ganz andere Bedeutung. Und zwar bezieht sich dieses Selbst nicht auf die körperlichen oder emotionalen oder geistigen Eigenschaften, sondern tatsächlich auf die spirituelle Identität des Lebewesens. Und eigentlich wirkliche Spiritualität, wenn man das, diese beiden Begriffe miteinander vergleicht, materiell und spirituell, ist eigentlich der Unterschied zwischen dem materiell das, was körperlich ist, und spirituell das, was die Seele betrifft. Das, was unsere ewige Natur ist. Das auch das, was bestehen bleibt, wenn dieser Körper nicht mehr existiert. Also in allen Religionen, in allen spirituellen Traditionen der Welt geht man davon aus, dass nach dieser Existenz in diesem Körper irgendetwas anderes folgt, was Bestand hat, was nicht zu Ende ist, wenn dieser Körper zu Ende ist. Diese Form von Selbstverwirklichung, von der hier die Rede ist, die bezieht sich auf diesen spirituellen Aspekt oder diese spirituelle Seele, die Verwirklichung dessen, was wir eigentlich in Wirklichkeit sind. Und dann wird hier ein zweites Wort gebraucht, nämlich, oder ein Hinweis, dass die Aufgabe desjenigen, der ein spirituelles Leben führt und auch eine bestimmte Art von spiritueller Verwirklichung erreicht hat, der hat nicht nur eine Aufgabe für sich selbst, sondern auch für andere, nämlich anderen Menschen eine Art von Sicherheit zu geben. Hier wird beschrieben, indem du allen das Gefühl der Sicherheit gibst, wirst du dein eigenes Selbst sowie alle Universen in mir und mich in ihnen sehen. Dieses Bedürfnis nach Sicherheit ist eines der Grundbedürfnisse aller Lebewesen. Und im Umkehrschluss, das materielle Leben, was wir führen oder das, was alle Lebewesen in dieser Welt verbindet, ist zunächst einmal ein Zustand von Angst in verschiedenen Formen. Selbst ein Moskito oder eine Fliege oder ein Vogel ist ständig in der Angst, dass irgendein Ereignis stattfindet oder irgendein anderes Lebewesen kommt und es bedroht in seiner Existenz. Man hat Untersuchungen gemacht, selbst Pflanzen können dieses Gefühl der Angst verspüren. Man hat beispielsweise mit irgendwelchen Elektroden oder was, die man an Pflanzenblätter angebracht hat, festgestellt, dass wenn vorher eine bestimmte Person gekommen ist und bestimmte Zweige oder Blätter mit einer Schere abgeschnitten hat, dass die Pflanze so empfindsam gewesen ist, dass später, wenn die gleiche Person den Raum betreten hat, die Pflanze wahrnehmen konnte, hier kommt wieder derjenige, der mir Schmerz zufügt. Und in dem Augenblick, wo die Person diesen Raum betreten hat, hat sich ein Stresssymptom in der Pflanze gezeigt. Also wo selbst die Pflanze Angst vor Schmerz oder vor Zerstörung empfindet. Und wir sehen, dieses Sicherheitsbedürfnis, was, oder dieses Element der Sicherheit oder der Angst, ist solch eine treibende Kraft in unserer Realität. Wenn man sich vorstellt, jetzt gerade der amerikanische Präsident hat seinen Haushalt vorgelegt für 2009 und darin sind 500 Milliarden Dollar für Verteidigungsausgaben festgelegt. 500 Milliarden Dollar, das heißt, also 365 Milliarden bedeutet eine Milliarde am Tag. Eine Milliarde am Tag bedeutet 1000 Millionen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Jeden Tag 1000 Millionen Dollar für Verteidigung. Und das jetzt ist es noch mehr, 500, also wenn man das umrechnet, fast 1,5 Millionen Dollar jeden Tag für Verteidigung. Wir alle haben wahrscheinlich unsere Versicherung, jeder hat einen bestimmten Satz an Versicherung. Also Versicherung, da ist ja auch dieses Wort Sicherheit schon drin. Man versichert sich, man will Sicherheit haben. Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung, Lebensversicherung, was eigentlich total absurd ist, weil die Lebensversicherung ist ja nicht die Versicherung, dass man lebt, sondern es ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Es ist eigentlich eine Todesversicherung, dass für den garantierten Fall des Todes, der ja immer eintritt, wir sind alle in der gleichen Situation, dass, wie man sagt, die einzige Gewissheit, die es gibt, ist, dass wir alle diesen Körper irgendwann mal aufgeben müssen. So, es gibt keinerlei materielle Versicherung gegen den Tod, auch nicht die Lebensversicherung. Die Autos werden gebaut, ich habe gerade gelesen, mein Grande Punto steht an 32. Stelle in der Sicherheitsstatistik beim Crashtest. Und so wie dieses Element der Sicherheit ist ein sehr wesentlicher Teil unseres Lebens. Aber wie wir schon gesagt haben, wie im Fall der Lebensversicherung, trotz all dieser Vorgehensweisen, trotz 500 Milliarden Dollar an Verteidigungshaushalt, trotzdem gibt es Kriege, trotzdem gibt es Terroranschläge, trotzdem gibt es Autounfälle, trotzdem gibt es Entlassungen wie jetzt hier bei Nokia, wo auch die Arbeitslosenversicherung einem nicht davor schützt, entlassen zu werden. So, das sind alles reale Ängste, mit denen wir zu tun haben. Und spirituelles Leben oder spirituelles Wissen bedeutet eigentlich wirklich eine grundsätzliche Lösung zu dieser Unsicherheit, zu diesem Angstpotenzial, was uns alle auf irgendeine Weise im Leben ereilt, früher oder später, zu finden. Was ich sehr bezeichnend finde, ist, dass meine Schwiegertochter, die hat eine Urgroßmutter, die ist über 90 Jahre alt, also 92 oder 93 Jahre alt. Und meine Schwiegertochter ist jetzt nicht ein religiöser Mensch oder so, eigentlich mit Religion nicht viel am Hut, wie man so auf gut Deutsch sagt. Aber wenn sie von ihrer Großmutter spricht, dann stellt sie immer fest, dass eigentlich die Großmutter aufgrund ihres tiefen Glaubens, ihres tiefen Gottvertrauens, das sie hat, etwas hat, was praktisch den meisten Menschen fehlt. Nämlich, dass ein Mensch, der Gottvertrauen hat, selbst in den Situationen, wo das Leben irgendwelche Krisen bereitet, diese Krisen durchgehen kann, ohne verstört zu werden. Nicht, dass man unter bestimmten Dingen nicht leidet, aber ein Mensch, der ein tiefes Gottvertrauen oder man könnte auch sagen ein tiefes spirituelles Bewusstsein oder spirituelles Wissen hat, der wird durch die Krisen, die uns alle früher oder später auf irgendeine Weise im Leben ereilen, nicht auf die gleiche Weise gestört. Und das ist das, was hier gemeint ist in diesem Vers, dass jemand, der spirituelles Wissen hat, der kann es halt dazu beitragen, nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Menschen diese Sicherheit zu geben, die uns befähigt, einfach Krisen zu durchstehen und nicht aus der Bahn geschleudert zu werden. Und die Bhagavad Gita erklärt das auf eine sehr schöne Weise. Da gibt es im zweiten Kapitel einen Vers, ich fasse das mal so zusammen, und sagt, der Weise wird durch das zeitweilige Erscheinen von Glück und Leid nicht gestört, letzten Endes, weil er über seine spirituelle Identität Bescheid weiß. Und er lernt, diese sich ändernden Bedingungen zu tolerieren, ohne verwirrt zu werden. Und das sollte der Hauptanlass sein, sich mit spirituellen Dingen zu beschäftigen. Weil, wie gesagt, früher oder später müssen wir in unserem Leben bestimmte Krisen durchlaufen. Wenn man einfach mal sieht, beispielsweise die Generation oder meine Eltern oder vielleicht mancher eurer Großeltern, die Krisen, die in ihrem Leben gehabt haben, zur Zeit des Krieges oder unsere Großväter oder Väter, die für Jahre lang im Krieg oder in Gefangenschaft waren, wo die Mütter alleine waren, die ihre Kinder aufziehen mussten, so viele schwierige Bedingungen, die gemeistert werden mussten. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir praktisch 50, 60 friedvolle Jahre hinter uns haben. Ob das so bleibt, ist es höchst unwahrscheinlich, weil, wie gesagt, zu allen Zeiten in der Geschichte der Menschheit hat es immer wieder solche Umwälzungen gegeben, die die Menschen ausgeliefert hat in stressvolle Situationen, Extremsituationen. Aber selbst das muss nicht sein. Wir können in unserer eigenen Biografie verschiedene Situationen durchlaufen. Manchmal Beziehungsprobleme, die uns emotional an eine wirkliche Krise führen. Manchmal Krankheit, die das auch unabwendbar ist für viele. Und letzten Endes, selbst wenn wir das ganze Leben durchschifft haben, ohne irgendeine Prüfung ausgesetzt zu werden, die letzte Krise ist für alle unvermeidbar. Und selbst jedes Maß an materiellem Fortschritt, jedes Maß, wir leben in einer Zeit, wo wir enorme materielle Fortschritte machen, was die Technologie und was weiß ich, unsere ganzen Gizmos anbelangt, das neueste Handy und der neueste iPod und die neueste Flachbildschirm und was da noch alles kommen wird in den nächsten 20, 30 Jahren, wer weiß. Aber trotz all dieser technologischen Fortschritte, trotz allen Geldes, was jemand vielleicht anhäufen kann, ich kann mich erinnern, seiner Zeit als Onassis. Onassis war einer der reichsten Menschen der Welt. Multimilliardär. Und als es offensichtlich wurde, dass er sterbenskrank war, die letzten Monate und Wochen seines Lebens, hat er nur damit verbracht, von einem Kontinent, von einem Land zum anderen mit in seinem Privatjet zu fliegen, um irgendwo einen Arzt zu finden, der mit all seinen Millionen und Milliarden von Dollar in der Lage war, ihm noch etwas mehr Lebenszeit zu verschaffen. Aber selbst mit 6 oder 10 oder 15 oder was weiß ich, wie jetzt jemand Bill Gates mit 600 Milliarden oder was immer wir die Leute haben, da wird keine Milliarde in der Lage sein, auch nur letzten Endes einen Tag mehr Lebenszeit zu kaufen, als das, was dem Menschen letzten Endes beschieden ist. Ein intelligenter Mensch, der sieht diese Realität ins Auge, der verdrängt die nicht. Wir leben in einer Zeit, wo unsere Hauptbeschäftigung darin besteht, diese Wahrheiten oder diese Wirklichkeiten zu verdrängen. Wir werden auch bewusst so konditioniert von den Medien oder von der ganzen Gesellschaft, das, was wir als Konsumgesellschaft bezeichnen, indem wir diese Wahrheiten verdrängen. Irgendwo sind die da und diese Ängste sind da. Und um diese Ängste zu übertünchen und zu überdecken, da konsumieren wir halt umso mehr. Und wir suchen unsere Zuflucht in, was weiß ich, irgendwelchen Zerstreuungen. Aber es hilft alles nicht. Irgendwann kommt der Moment, wo wir eingeholt werden von dieser Wahrheit. Und deshalb ein intelligenter Mensch, der lässt sich nicht einfangen von diesen Manipulationen oder von diesen Verdrängungen, sondern der akzeptiert, ja, ich muss mich diesem Problem stellen. Ich kann da nicht einfach den Kopf in den Sand stecken, wie man das sagt, diese Vogelstrauß-Politik oder irgendwelche Tiere, die machen das. Ich weiß nicht genau welche, aber es gibt Tiere, wenn die in Gefahr sind, die wissen, dass sie der Gefahr nicht entgehen können, also stecken sie einfach den Kopf unter das Gefieder oder in den Sand. Und dann zumindest müssen sie für den Moment, bis praktisch die Realität zuschlägt, sind sie sich dieser Gefahr nicht bewusst. Aber das ist kein Zeichen von Intelligenz. Intelligente Wesen, so wie die Menschen, die sollten diese Tatsache akzeptieren. Und die sollten sich darauf vorbereiten, die sollten sich damit beschäftigen, wie kann ich mich in einen Geisteszustand bringen, wie kann ich mich auf eine Ebene bringen, sodass ich auch in der größten Krise, ganz egal, es gibt kleine Krisen, mittlere Krisen, aber die größte Krise, die wir alle irgendwann mal vor uns haben, ist, wenn der Moment gekommen ist, dass wir diesen Körper aufgeben. Das ist eine extreme Krise. Und wie kann ich dann in einem Geisteszustand sein, sodass ich in dem Moment nicht gestört bin? Nicht einfach. Weil es passieren so viele Dinge. Man muss sich vorstellen, alleine was körperlich sich abspielt. Ganz zu sprechen von den emotionalen Dingen, die sich abspielen. Unsere Beziehung, die wir haben. Es ist ja nicht nur, dass unsere Kinder oder unsere Verwandten, unsere Partner in totale Panik geraten, dass die uns verlieren in dem Augenblick, sondern umgekehrt ist es ja genauso. Man wird sich darüber bewusst, dass man innerhalb der nächsten Stunden oder Minuten für immer von denen getrennt sein wird, wo man die ganze Zuneigung, das ganze Leben, den Menschen, denen man die ganze Zuneigung gegeben hat. Und wie geht man mit diesem Stress um? Und das ist eigentlich, was spirituelles Leben wirklich bedeutet. Auch Yoga, alle diese Vorgänge, die in den Veden beschrieben werden, die haben letzten Endes dieses Ziel, den Menschen darauf vorzubereiten. Das ist wie, man kann sagen, genauso wie die Schule, wenn man aufs Gymnasium geht, man lernt und lernt und lernt. Und letzten Endes, an irgendeinem Punkt kommt das Abitur und dann ist praktisch, oder die Reifeprüfung, wie es auch genannt wird, wo es sich zeigt, ob das, was man die ganzen Jahre, womit man sich beschäftigt hat, ob man das wirklich verwirklicht hat, ob man das verinnerlicht hat, sodass man es dann in den Prüfungszustand auch umsetzen kann. Oder bei der Fahrprüfung, beim Führerschein. Warum? Weil diese Prüfung, die dann stattfindet, das ist eigentlich sehr ein gleicher Vorgang. Wenn ich mein Abitur bestehe, dann habe ich mit diesem Abitur oder auch mit einem bestimmten Notenschnitt, ja, mit dem bestimmten Notenschnitt, eröffnet mir dieser Notenschnitt, den ich dann habe, die Möglichkeit, eine neue Ebene zu erreichen, nämlich eine neue Ebene der Ausbildung. Ich kann, wenn ich einen bestimmten Notenschnitt habe, kann ich beispielsweise auf mich an der Uni einschreiben und mal in Medizin oder Jura oder Physik oder irgendetwas studieren oder Kunst oder Schauspielerei oder was immer. Aber da ist eine Prüfung da, die mich dazu befähigt, sozusagen, wenn ich die bestehe, dann kann ich auf diese neue Ebene kommen und weitermachen und weiter studieren oder meine Entwicklung weiter fördern. Oder wenn ich die Fahrschule besucht habe und ich habe meinen Prüfungstag und ich habe alles richtig gemacht, dann bekomme ich als Abschluss meinen Führerschein und kann von da an selbst ein Auto führen. So in ähnlicher Weise, wenn wir am Ende des Lebens unsere Hausaufgaben sozusagen richtig gemacht haben, uns richtig vorbereitet haben, dann ist das, was auf der einen Seite so als negativ gesehen wird, ja, das Ende einer Phase, dieses Leben, diesen Körper, den wir jetzt haben, das ist eine Lebensphase, das ist nicht das Ende des Lebens, das ist nur eine Phase in unserem Leben. Und wenn wir diese Prüfung richtig bestehen, die uns dann gestellt werden, dann können wir danach in eine andere Lebensphase eintreten, die uns auf einer höheren Ebene weitermachen lässt. Das ist eigentlich der ganze Sinn der Sache. Deshalb gibt es solche Abschnitte. Deshalb gibt es auch Geburt und Tod. Das ist nicht irgendeine, manche Atheisten oder, sagen wir mal, gottlose Menschen, die versuchen zu argumentieren, dass es keinen Gott geben kann, weil es ja so viel, ja, dass es Tod und solche Dinge gibt überhaupt. Aber die Tatsache, dass es Geburt und Tod gibt, ist nicht eine Strafe oder es ist nicht etwas, mit dem ein sadistischer Gott seinen Hass gegenüber seinen Geschöpfen zum Ausdruck bringt, sondern es ist ein ganz natürlicher Vorgang, den wir auch aus diesem Leben schon kennen, genauso wie wir aus der Grundschule auf das Gymnasium kommen, aus dem Gymnasium zur Uni und so weiter. Das sind verschiedene Lebensabschnitte, die dafür bestimmt sind, uns weiterzuführen und weiterzuentwickeln. Und die letzte Stufe, das endgültige Ziel all dieser Entwicklung ist, dass ein Lebewesen oder eine spirituelle Seele letzten Endes diese Welt der Dualität und der Angst und des Leids vollkommen verlassen kann und zurückkehren kann in seine spirituelle Identität, in die spirituelle Welt. Im Sanskrit wird diese spirituelle Welt Vaikuntha genannt. Es ist sehr interessant, dass dieses Wort gewählt wird, Vaikuntha. Was bedeutet Vaikuntha? Also das, was man in unserem westlichen Verständnis würde man sagen, das Paradies. Ja, wenn man davon ausgeht, hier ist das Leben auf dieser Erde und dann so das allgemeine Verständnis ist, da gibt es noch etwas anderes. Es gibt auch die Hölle, aber es gibt auch das Paradies, das Reich Gottes. So im Sanskrit oder in der vedischen Literatur wird dieses Reich Gottes, diese spirituelle Welt Vaikuntha bezeichnet. Und Vaikuntha bedeutet die Welt ohne Angst. Es ist ein Bereich, in dem alle Dualitäten aufgehoben sind. Jetzt leben wir ständig diese Empfindungen, die wir haben, diese Ängste, die wir haben, auch diese Freuden, die wir haben. Es ist ja nicht nur, dass wir nur Ängste oder Leiden empfinden, wir empfinden beides. Wir haben zum Teil Freuden, aber es kommt auch wieder leidvolle Situationen. Das ist diese Welt der Dualität. Wechselt sich das eine, genau heute war es ein wunderbarer Tag, als ich hier hochgefahren bin. Die 3 Stunden, wunderschönes Februarwetter, wo man fühlt man sich gleich viel besser. Aber es gibt auch Tage, die dann total verregnet und dunkel sind. Dann fühlt man sich gleich viel schlechter. So, es gibt beides. Das ist die Welt, in der wir jetzt leben, das ist diese Welt der Dualität. Freude und Leid, heiß und kalt, anziehend, abstoßend. Manche Menschen finden wir anziehend, manche Menschen finden wir abstoßend. Wir sind ständig hin und her gerissen von diesen Dualitäten. Aber bei Kunta, da sind diese Dualitäten aufgehoben. Da gibt es dieses Wechselbad der Gefühle und dieses Wechselbad der Bedingungen, diese materiellen Bedingungen, wie wir es hier kennen, das gibt es nicht mehr. Dafür gibt es aber etwas, was viel, viel besser ist, nämlich den Zustand, wo die Seele wirklich ihrer Natur entsprechend existieren kann. Und was ist die Natur der spirituellen Seele in ihrer ewigen Form? Dass sie in vollkommener Liebe und Hingabe Gott dienen kann. Das ist vielleicht ein Konzept, was sehr fremd uns ist. Aber eigentlich ist es gar nicht so fremd. Weil wir sehen beispielsweise an unserem Körper, wir haben verschiedene Körperteile, die Hände, die Füße, unser Magen, die verschiedenen Organe, unser Gehirn. Und wenn man das betrachtet, diese verschiedenen Teile des Körpers und ihre Beziehung untereinander sieht, dann kann man verstehen oder kann jeder eigentlich verstehen, dass jedes Körperteil als Teil in einer dienenden Beziehung zum Ganzen steht. Die Hände beispielsweise, die schützen uns, wenn Gefahr droht, oder wir nehmen Nahrung, die wir dem Körper zuführen. Die Augen nehmen bestimmte Sinneswahrnehmungen wahr, wodurch wir auch wiederum vor Gefahr geschützt werden oder das auswählen können, was uns gut tut, die Ohren ebenfalls. Und die verschiedensten Sinne, die verschiedensten Teile unseres Körpers, die wirken zusammen, um dem ganzen Körper zu dienen. Und selbst in unseren persönlichen Beziehungen finden wir das gleiche Prinzip. Jeder von uns hat Eltern, die uns praktisch, zumindest in den meisten Fällen, es gibt auch Ausnahmen, aber leider, aber in den meisten Fällen kann jeder sagen, dass die Eltern einem das ganze Leben lang wohlgesonnen sind und eigentlich alles getan haben, um einem zu helfen oder selbst wenn man selber Kinder hat. Ich habe auch 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Und natürlich, aufgrund der Beziehungen, die man hat, würde man alles letzten Endes tun, um seinen Kindern etwas Gutes zukommen zu lassen. Man würde nie daran denken, seinen Kindern einen Schaden zukommen zu lassen. Auch wenn das bedeuten würde oder bedeutet, wenn man selbst beispielsweise einen Mangel oder so etwas haben würde. Also Kinder aufzuziehen, jeder weiß, das bedeutet, man muss so viel Geld aufbringen, man muss Zeit aufbringen, man muss Sorgen, man hat Sorgen, gerade wenn die Kinder in der Pubertät sind, ist mit vielen Sorgen verbunden und so weiter. Aber die Eltern nehmen das gerne auf sich und das ist ein Zeichen von Liebe und ein Zeichen von Hingabe, die man in unseren persönlichen Beziehungen pflegt. Und trotz dieser Schwierigkeiten, die manchmal auch eine Beziehung mit sich bringt, möchte niemand eigentlich solch eine Beziehung missen. Weil die Freude, die daraus entsteht, dass man eine liebevolle Beziehung mit einer anderen Person teilen kann, die ist viel, viel größer als all die Unannehmlichkeiten oder die Schwierigkeiten, die manchmal aufgrund von persönlichen Beziehungen entstehen. So in gleicher Weise, das ist jetzt auf unserer materiellen Ebene ein Beispiel, aber in gleicher Weise ist unsere Beziehung zu Gott eine liebevolle Beziehung und eine dienende Beziehung. Wenn wirklich jemand Liebe für eine Person oder irgendjemand empfindet, dann ist die natürliche Auswirkung dieser Liebe eine Hingabe oder dass man etwas für das Objekt oder die Person den Liebsten tut. Das kommt gerade, ich glaube, in den nächsten Tagen kommt Valentinstag. Ne? Und das wird immer, ist natürlich auch kommerzialisiert worden, aber trotzdem ist es eigentlich wenn man das nimmt, diese schöne Geste, dass man an seinen Liebsten denkt und irgendetwas an dem Liebsten eine Freude macht, irgendetwas für ihn tut, an dem er sich erfreuen kann. Das ist eine ganz natürliche Haltung. Und genau die gleiche Haltung, die hat die Seele gegenüber Gott. So, wenn die Seele wirklich in diese spirituelle Ebene kommt, auf die spirituelle Ebene kommt, dann wird diese Liebe zu Gott so manifestiert, dass die Seele ständig nur damit beschäftigt ist, was kann ich für meine Liebsten tun, zu denken. Was kann ich für Gott tun? Welchen Dienst kann ich ihm erweisen? Und in diesem Austauschen, und der wird natürlich, das Austausch ist wichtig, weil das wird auch von Gott erwidert, von Krishna erwidert. Und in diesem Austausch können wir unbeschreibliches Glück empfinden. Ein Glück, wie wir es in dieser Welt überhaupt nicht kennen. Das ist ein Maß an Freude und ein Maß an Glück, das in der materiellen Welt, auch in den besten materiellen Beziehungen, nicht erhältlich ist. So, deshalb, jemand, der spirituell sich beschäftigt und jemand, der intelligent genug ist, sich nicht nur mit den materiellen oder körperlichen Belangen zu beschäftigen, der sollte sich ernsthaft, das ist auch der Ausgangspunkt aller vedischen Schriften, das in der Vedanta Sutra wird das genannt, Atato Brahman Jignasa. Atato Brahman Jignasa heißt, dass jemand sich damit beschäftigt, Fragen zu stellen, um Selbstverwirklichung zu erlangen oder Selbstverwirklichung anzustreben. Das Mensch und nicht nur einfach den Kopf in den Sand zu stecken und sozusagen bis zum letzten Atemzug die Tatsache, die dieser materielle Körper mit sich bringt, zu verdrängen und dann praktisch keine Zeit mehr zu haben, zum Schluss irgendeine Anpassung zu machen. Es ist wie jemand, der die ganze Zeit, das ganze Schuljahr über die Schule geschwänzt hat und dann denkt, gerade so eine Woche vor der Prüfung fange ich mal an, so ein bisschen zu lernen. Das klappt halt nicht. Ja, der kann dann sein Abitur, kann er glatt abschreiben. So, das Leben ist dafür bestimmt, uns vorzubereiten und zu lernen. Und diese Schriften, die wir haben, ob das jetzt in den verschiedensten Religionen sind, aber das Srimad Bhagavatam ist halt eine ganz wunderbare Literatur, die hilft uns dabei, diese Vorbereitung zu treffen. Da sind ganz wunderbare Geschichten drin, die Menschen in den verschiedensten Lebensumständen beschreibt, mit den verschiedensten Problemen, die beispielhaft auch für uns gelten und wie man damit umgeht und wie man systematisch Schritt für Schritt seine spirituelle Entwicklung weiterbringen kann, sodass man letzten Endes diesen Zustand, frei von Angst zu sein, nicht nur erst im nächsten Leben erreicht, sondern auch schon in diesem Leben. Weil wie hier gesagt wurde in dem Vers, ich lese das gerade nochmal vor, sobald man ein Geweihter des Herrn wird, ist man davon überzeugt, dass der Herr einen beschützt. Die Furcht selbst fürchtet sich vor dem Herrn. Wofür sollte man sich also fürchten? Und das ist diese Gewissheit. Also Gewissheit kommt von dem Wort Wissen. Dass man einfach solch eine Überzeugung und solch ein Wissen hat. Das bedeutet auch spirituelles Wissen oder philosophisches Wissen. Dass man solch eine Gewissheit hat, dass man ständig unter dem Schutz Gottes steht. Auch in den widrigsten Lebensumständen, auch in den widrigsten Situationen. Und es gibt einen anderen Vers, der heißt:
Den Gott beschützt, den kann keiner töten. Den kann keiner vernichten. Und den Gott vernichten will, den kann keiner beschützen.
Also, das heißt, denjenigen, den Gott schützt, kann nichts vernichten. Wer unter dem Schutz Gottes steht, der kann durch nichts vernichtet werden oder dem kann keinem Schaden zukommen. Und wie gesagt, dafür gibt es so viele Beispiele in diesen Schriften. Es gibt wunderbare Dialoge. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, wenn er die Gelegenheit hat, sich vielleicht mal dieses Bhagavata Purana, dieses Srimad Bhagavatam zuzulegen. Es ist eine anspruchsvolle Literatur. Es ist jetzt nicht einfach ein Massenmarkt Paperback oder was man einfach zur Zerstreuung oder Zeitvertreib liest. Aber es ist total faszinierend. Es werden die verschiedensten Themen, auch die verschiedensten Wissensgebiete angesprochen. Und wenn man jeden Tag ein bisschen liest, ein paar Abschnitte oder ein paar Verse mit den Erläuterungen, man bekommt wirklich mehr und mehr und mehr und mehr eine Zuversicht und eine Sicherheit, die durch nichts anderes erreichbar oder ersetzbar ist. Also ich schließe eigentlich immer, versuche meine Vorträge damit zu schließen, wirklich eine Empfehlung auszusprechen, dass diese Literatur man sich zulegen sollte, lesen sollte oder in der Gemeinschaft mit den Brutis hören sollte, wie es hier auch gesprochen wird. Und daraus kann man einen unglaublichen Nutzen ziehen. Wenn man sich überlegt, wie viel Zeit wir verbringen, wirklich mit Dingen, die uns letzten Endes keinerlei Nutzen bringen. Ich meine, dass wir materielle Notwendigkeiten haben, dass wir, wie gesagt, ich muss auch jeden Tag zur Arbeit gehen, deshalb, ich habe auch meine Ausgaben und meine Miete und meine Abzahlung für mein Auto und alle diese Dinge, das ist selbstverständlich, das gehört zum Leben dazu. Sobald man einen materiellen Körper hat, gibt es bestimmte körperliche Notwendigkeiten. Man muss essen, man muss schlafen, man muss ein Haus haben oder eine Wohnung haben. Man muss ärztliche Versorgung haben, wenn man krank wird. Das sind alles Dinge, die notwendig sind. Aber wenn man sich überlegt, wie viel, abgesehen von diesen Notwendigkeiten, mit denen wir uns beschäftigen müssen, wie viel Zeit dann noch übrig bleibt und wie viel Zeit wir eigentlich verschwenden für Dinge, die uns keinerlei Nutzen bringen, die uns einfach nur von dem eigentlichen Ziel des Lebens fernhalten und uns beduseln mit irgendwelchen Belanglosigkeiten. Und plötzlich ein Jahr nach dem anderen geht vorbei und zum Schluss kann man eigentlich nur noch Reue empfinden, wie viel Zeit man eigentlich im Leben verschwendet hat für Nutzlosigkeiten. Mein Vater, ich habe es schon öfter mal bei anderen Gelegenheiten erwähnt, der hat eigentlich mir auf seinem Sterbebett eine so große Lehre erteilt. Mein Vater ist mit 77 Jahren an einem Gehirntumor gestorben und war eigentlich immer ein sehr, sag mal, gesunder oder starker Mann. Der ist bis praktisch kurz vor Schluss jeden Tag noch mindestens 10, 20 Kilometer gelaufen. Also nicht gejoggt, aber so Spaziergänge jeden Tag. Und auch geistig sehr engagiert und klar und interessiert. Und so die letzten 3 Monate, als dann wirklich klar wurde, dass er diesen Gehirntumor nicht überleben würde, hatte dann irgendwann mal auch eine bewusste Entscheidung getroffen und sich darauf vorbereitet, obwohl er in dem Sinne kein spirituelles Training gehabt hat, aber er hat eine bestimmte Klarheit im Bewusstsein gehabt, wo er wusste, da muss ich mich darauf vorbereiten. Und wie gesagt, er war eigentlich sonst immer ein sehr interessierter Mensch, der hat halt auch die Nachrichten und irgendwelche Fernsehdokumentationen oder diese Gespräche, ja, Christiansen und solche Sachen, also auf dem Niveau. Aber irgendwann hat er dann so ungefähr vor einem Monat vor seinem Tod hat er das alles abgelegt. Er hatte da in seinem Pflegeheim, wo er dann war, Fernseher und den hat er nicht mehr angerührt. Und dann hat er mir einmal so vielleicht 14 Tage vor seinem Tod gesagt, Peter, du glaubst nicht, wie viel tiefer man denken kann, wenn man sich von allen Nebensächlichkeiten zurückhält. Wenn man den Verstand nicht einfach weiter mit irgendwelchen Belanglosigkeiten, auch wenn die vielleicht interessant sind, also ich meine Politik oder Dokumentation, es gibt so viele interessante Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann, wo man seine Aufmerksamkeit darauf richten kann und denkt, oh, das ist aber sehr interessant. Aber letzten Endes ist immer die Frage, inwieweit nutzt mir das, was ich jetzt mache, mich in meiner spirituellen Entwicklung weiterzubringen? Das sollte eigentlich mit all den Dingen, die wir tun, abgesehen von den Lebensnotwendigkeiten, die wir erfüllen müssen, die Freizeit, die Zeit, die wir übrig haben, die sollten wir auf diese Waagschale stellen. Inwieweit hilft mir das, was ich jetzt mache, wofür ich jetzt diese Zeit oder diese Energie aufbringe, mich in spiritueller Hinsicht weiterzubringen? Und nicht nur mich, sondern indem ich mich auf eine bestimmte Weise verhalte, sind ja auch die Menschen, die mit mir verbunden sind, die werden ja auch davon betroffen. Wenn ich mich ändere, genauso wie gesagt, als mein Vater mir das gesagt hat, das hat einen sehr tiefen Eindruck auf meine Firma gemacht. Die Tiefe seiner Verwirklichung, die er da gemacht hat, die habe ich empfinden können und das vergesse ich, werde ich nie vergessen. So in dem Maße, wie wir selbst uns in spiritueller Hinsicht voranschreiten und anfangen, Maßstäbe zu setzen und Auswahlkriterien zu etablieren, womit wir uns beschäftigen, womit wir uns nicht beschäftigen. Das betrifft nicht nur uns, nicht nur wir ändern uns, sondern auch die Menschen, die um uns herum sind, die unsere Familienangehörigen, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen und so weiter. Es hat einen sehr großen Einfluss, weil insbesondere, wenn jemand sich ernsthaft mit spirituellen Dingen beschäftigt, es ist solch ein Kontrastprogramm zu dem, was normalerweise sozusagen stattfindet, ja, mit dem wir uns normalerweise oder andere sich beschäftigen. Das wird wahrgenommen. Man kommt aus diesem Einheitsbrei von materiellem Konsum und Zerstreuungsdenken und Verhalten heraus. Und nicht nur man selbst, sondern auch andere Menschen können das wahrnehmen und vielleicht daran auch eine Motivation oder Inspiration nehmen. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn noch Fragen sind oder Kommentare, ich hoffe, dass mit dem, was ich gesagt habe, vielleicht ein bisschen Anregung zum Nachdenken gegeben worden ist und auch einfach mal die eigene Situation oder die eigenen Prioritäten zu überdenken. Und wie gesagt, nochmals, Sie können sich der Antidara oder den Mangal Maya wenden. Diese Bücher sind jetzt noch erhältlich und ich kann sie wirklich nur wärmstens empfehlen. Es gibt nichts Besseres. Also Harry Potter und...
Könnt ihr vergessen. Ich habe eine Frage.
Ja?
Immer wenn Menschen mit Krishna-Bewusstsein in Kontakt kommen oder zu Vorträgen kommen, habe ich auch schon die Frage gestellt gekriegt, ja, das ist interessant, es ist auch irgendwo relevant auf jeden Fall, ja, mit Tod sollte man sich schon in irgendeiner Form mal beschäftigen, aber ihr Leute, ne, ich weiß nicht, ob ihr so richtig das Leben genießen könnt. Wenn ich jetzt die ganze Zeit nur noch damit mit dem Bewusstsein herumrenne, ich sterbe, da frage ich mich, wann habe ich jemals gelebt oder habe ich überhaupt gelebt? Das ist mir zu einseitig ausgerichtet, denn wenn in allem ein Sinn ist, dann muss da auch irgendwie in der Freude, die Gott uns gibt, oder in der Fähigkeit zu genießen und Freude zu erfahren in dieser Welt, muss da auch irgendwie ein Sinn liegen. So, also im Grunde genommen stößt mich das ab, ne? Wenn man immer so, das hört sich für mich so negativ an. Ja, man soll jetzt halt, wie kann ein Gott, ein liebender Gott sein, wenn der irgendwie auch so durch dieses Karma-Gesetz irgendwie auch gleichzeitig so streng ist und man kann auch nicht mal so ein bisschen glücklich sein, auch ohne ihn, ne? Muss da auch irgendwie drin sein für einen Gott, der gütig ist, frei von Neid und voller Barmherzigkeit. Wieso gönnt er uns das nicht?
Ich gebe mal ein Beispiel. Ja. Das ist ungefähr die gleiche Argumentation oder die gleiche Frage, die manchmal Leute stellen, wenn sie einen ansprechen darauf, dass man Vegetarier ist und kein Fleisch isst. Dann sagen die, wie kann man, also ich könnte mir das, das ist so ein typischer, ich könnte mir das nicht vorstellen. Ich könnte ohne Fleisch nicht existieren. Und wie kann man das überhaupt machen? Dann, also ich glaube, wir sind beide gute Beispiele dafür, dass es einem also nicht zu schlecht gehen kann.
Also ich habe eine Entschuldigung, meine Entschuldigung ist da, ne? Ich kann nichts dafür.
Also man verhungert nicht und man nimmt auch keinen körperlichen Schaden daran, wenn man beispielsweise so, also ich bin jetzt seit 37 Jahren noch fleischlos. Und das hat mir also weder in körperlicher noch gesundheitlicher Hinsicht noch in irgendeiner anderen Weise geschadet. Und es bedeutet auch nicht, dass man das Essen, was man hat, nicht auf solch eine Weise zubereiten kann, die sehr schmackhaft und genussbereitend ist. Es gibt, nur mal zur Information, was glauben Sie, wie viel... Es gibt so Schätzungen, vorsichtige Schätzungen, genau weiß man es nicht, aber es ist wahrscheinlich schon ziemlich akkurat. Was glauben Sie, wie viele verschiedene vegetarische Gerichte oder Rezepte für vegetarische Gerichte es in Indien gibt?
Nur in Indien.
Dann nur in Indien. Ich habe die Zahl, weil ich habe mich mal mit verschiedenen Kochbüchern und so weiter beschäftigt.
1000?
Noch andere Vorschläge?
Millionen.
Also es wird geschätzt 5 Millionen verschiedene.
Oh, Langa.
5 Millionen verschiedene, 5 Millionen verschiedene, wow. Weil tatsächlich.
Mehr dazu,
bitte?
Immer
es kommt noch mehr dazu, ja. Also es wird experimentiert, aber es ist halt tatsächlich so, dass jedes einzelne Dorf oder in den verschiedenen Bereichen, ich meine, es gibt bestimmte Grundrezepte für.
Also der Chapati laufen lernte, ne? Nur der Pizza.
aber ich meine, um zurückzukommen auf deine Frage, das wird halt oft missverstanden, dass spirituelles Leben oder der Verzicht für bestimmte Dinge ist ja im Grunde gar kein Verzicht. Es ist ja im Grunde genau das Gegenteil.
Ein Gewinn.
Also es ist ein Gewinn. Und der größte Gewinn ist halt derjenige, und das kann auch jedem einleuchten, dass es gibt von allen Emotionen, die wir als freudvoll empfinden, ja, es gibt beispielsweise eine bestimmte Freude oder eine bestimmte Zufriedenheit oder eine bestimmte Zufriedenstellung von meinetwegen Reichtum. Jemand, der mit seinem Reichtum protzen kann, der empfindet das als ein Genuss oder ein Gewinn. Oder jemand, der mit seiner Stärke, weiß was ich, sehr stark ist und Leute beeindrucken kann mit seiner physischen oder mentalen Stärke. Es gibt viele, die danach streben, beispielsweise einen Nobelpreis zu bekommen, Ruhm zu erlangen. Das sind bestimmte Empfindungen, die auch eine Art von Zufriedenheit auslösen. Aber jeder wird letzten Endes bestätigen können, dass es gibt keine Emotion, die einen Menschen glücklicher machen kann, als der Menschen, der Liebe empfindet. Es gibt nichts, was dem nahe kommt. Auch Reichtum oder Ruhm oder Stärke oder was immer. Jemand kann in vollkommener Armut leben oder in Schwierigkeiten, aber wenn er eine wirkliche, liebevolle Austausch hat mit einer Person, Kindern, Partner, Eltern, was weiß ich, dieses Empfinden ist mehr wert als alles andere. So, deshalb diese Beschäftigung, dass man materielle Dinge aufgibt, um Liebe zu Gott zu entwickeln, das ist kein Verlust. Weil das, was man bekommt, ja, ich gebe jetzt mal das Beispiel, mein Vater hat den Fernseher abgedreht. Das ist zunächst einmal, die meisten von uns sind also heutzutage fernsehsüchtig. Ich meine, glücklicherweise muss ich ehrlich sagen, ich habe vor ungefähr anderthalb Jahren habe ich meinen Fernseher auch auf den Müll getan. Und da merkt man erstmal, man ist das richtig, da gibt es eine Art von Gewohnheit, von Sucht, wo man die Zeit praktisch automatisch, wenn man nach Hause kommt, oder die Stereoanlage wird angeschaltet. Manche Leute können auch überhaupt nicht mehr schlafen, ohne dass das Gedudel aus dem Radio kommt und so weiter. Da merkt man, wie man abhängig geworden ist von diesen Ablenkungen, von diesen Dingen. Und ich bin so froh darüber gewesen, die GEZ, die haben mich ein halbes Jahr lang verfolgt praktisch. Jeden Monat habe ich einen Brief von denen bekommen. Haben sie wirklich keinen Fernseher mehr? Was haben sie mit ihrem Fernseher gemacht? Sind sie sicher, dass sie keinen Fernseher haben? Und wollen sie nicht wieder? Und was weiß ich, die konnten. Und dann irgendwann habe ich gesagt, Leute, ich habe jetzt zum fünften Mal das gesagt, das ist die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Ich wünschte, ich hätte das Jahre früher gemacht. Weil jetzt habe ich Zeit zum Lesen, ich habe Zeit, gute Musik zu hören. Ich kann mich mit meiner Frau unterhalten. So viele wunderbare Dinge. Ich vermisse das überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich bin so froh, dass ich diesen Kasten, der mich nur meine ganze Energie in sich reingezogen hat, endlich los bin. Nur als Beispiel, als ich in Singapur gelebt habe, da waren so Siedlungen. Und die Häuser waren so gebaut, dass wenn man zur Tür reinkam, es gab keinen Flur, man war gleich in dem Wohnraum, im Wohnzimmer. Die meisten Häuser hatten halt ein großes Fenster nach vorne hin und die Tür. Und wenn man dann abends da durch die verschiedenen Viertel ging, konnte man praktisch in jedes Wohnzimmer reingucken. Und das war solch eine Erfahrung zu sehen, wie da abends ein Haus nach dem anderen so ganze Reihen das gleiche Schauspiel sich, da war dieser Kasten. Manche hatten sogar überhaupt keine anderen Möbel drin. Die hatten kein Geld, die hatten eine Wohnung, aber noch kein Geld für eine Einrichtung, aber ein Fernseher war schon da. Und dann die Leute, die dann entweder auf den Couchen oder einfach auf dem Boden vor diesem Flimmerkasten entweder gesessen oder gelegen haben und wo die ganze Aufmerksamkeit einfach in diesen Kasten gezogen wurde. Das sah aus wie, wenn man diese Filme gesehen hat von diesen Opiumhöhlen, wo die Leute, wenn die dann im Opiumrausch sind und eigentlich total passiv. Und so genauso sah das aus. Manche Paare, junge Paare oder manche Familien, 4, 5 oder 6, alle verstreut auf dem Fußboden und einfach das ganze Bewusstsein nur in diese Kiste gezogen. Man genießt es nicht, dass man das nicht genießt, natürlich. Das sind, wenn da irgendwelche Sendungen sind, was weiß ich, Musik oder dies oder das, das ist eine Form von Genuss. Aber von einer anderen Warte aus betrachtet, das ist eine Art von Gefangensein. Es ist eine Art von, wo das Bewusstsein einem geraubt ist. Wenn man das von loskommt und das von der anderen Warte aus betrachtet, dann sieht man das erst auch. Das war kein Genuss. Als ich das gemacht habe, als ich da drin war, habe ich das als Genuss betrachtet. Aber von meiner jetzigen Warte aus betrachte ich das gar nicht mehr als Genuss. Ich bin froh, dass ich davon los bin. So, das ist das Beispiel. Also spirituelles Leben ist überhaupt nicht steril, es ist überhaupt nicht trocken, es ist überhaupt nicht, also wir sehen nicht aus wie ausgemergelte, trockene Mönche, oder? Es ist ein reales Leben, es hilft uns auch in unseren Beziehungen, in jeder Hinsicht. Und man verliert nicht, man gewinnt nur.